Liebe Geschwister, es liegt mir am Herzen, dass wir heute einige Worte aus dem Propheten Jesaja miteinander betrachten. Wir haben heute Morgen gesprochen von diesem wunderbaren Erbarmen Gottes, dieser Gnade Gottes, die uns neu macht, die uns Vergebung schenkt, die uns auch ein neues Leben schenkt. Und ich habe mich schon vor einiger Zeit beschäftigt mit dem Propheten Jesaja im 55. und 54. Kapitel. Dort finden wir die Gnade Gottes geoffenbart. Die Gnade Gottes, wie sie sich an dem Volk Israel zunächst mal gezeigt hat. Aber wir können das übertragen und anwenden auf unsere Situation. Es sind wunderbare Angebote, die Gott hier gibt und einen Einblick in sein Herz, in seine Liebe und Gnade. Vielleicht lesen wir mal von Jesaja 55 diese Verse und dann vielleicht nachher noch einige Verse aus dem 54. Kapitel und vielleicht können dann auch noch andere Brüder etwas ergänzen. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Ja, also er spricht, der Geist Gottes durch den Propheten Jesaja spricht die Durstigen an. Diejenigen, die ein Verlangen haben, die merken, dass in ihrem Leben Mangel ist. Zunächst mal geht es da auch um Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Normalerweise denken ja solche Menschen, ja, dass es ihnen ganz gut geht und dass sie eigentlich alles haben, was sie brauchen. Es ist schon eine Gnade Gottes, wenn jemand hungrig und durstig wird nach etwas anderem als dem natürlichen Leben, das diese Welt so zu bieten hat. Und auch nach etwas anderem als der natürlichen Religion, die diese Welt so zu bieten hat. Dass man versucht, mit irgendwelchen Werken einen anonymen, fernen Gott zufriedenzustellen, damit man sein eigenes Leben leben kann. Und es ist Gottes Gnade, wenn Menschen merken, das ist es eigentlich nicht. Das reicht mir nicht. Es muss etwas anderes geben in diesem Leben, als nur dieses Sündenleben. Und dieser Durst ist eigentlich schon von Gottes Gnade gewirkt. Und trotzdem gibt es manche, die durstig sind, die suchend sind und die an der falschen Stelle suchen. Die letztlich auch auf irgendwelche falsche Prediger und religiöse Verführer hereinfallen, die ihnen irgendeinen Heilsweg erzählen. Und meistens kostet er Geld. Das ist eine ganz interessante Sache. Ja? Da gibt es dann Selbsterlösungsseminare, wo man vielleicht 800 Euro für ein Wochenende bezahlt und irgendeinen Guru unterhalten muss, damit er einem erzählt, wie man sich selber verbessert und auf höhere Ebenen befördert. Und solche Dinge gab es ganz sicher schon damals. Aber Gottes Gnade ist umsonst. Sie ist freies Geschenk Gottes. Sie kostet nicht Geld. Sie kostet uns etwas anderes. Und das ist oft viel schwieriger. Sie kostet uns nämlich unser Eigenleben, unseren Eigenwillen. Wenn wir Gottes Gnade ergreifen wollen, dann erwartet Gott, dass wir uns bekehren, dass wir brechen mit dem alten Sündenleben, mit unserer Rebellion, mit unserem Hochmut, damit, dass wir unser Leben ohne Gott für uns selber auf eigene Rechnung leben. Das müssen wir preisgeben. Den Preis müssen wir bezahlen, sonst bekommen wir dieses Lebenswasser nicht. Aber wir müssen kein Geld bezahlen. Wir müssen auch nicht irgendwelche Bußübungen, irgendwelche religiöse Rituale absolvieren, sondern die Gnade Gottes wird uns frei geschenkt. Und trotzdem gehen so viele Menschen daran vorbei und suchen woanders und versuchen woanders geistliche Speise zu bekommen. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Und hier spricht eigentlich der Herr Jesus, wenn es heißt, hört doch auf mich. Und ich denke, wir können uns da erinnern an den Johannes 4, an diese Aussagen des Herrn Jesus, die er dieser Samariterin am Jakobsbrunnen gemacht hat. Vers 13, Johannes 4 und folgende. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das ist der Heilige Geist. Das ist dieses neue Leben, dieses Wiedergeburtsleben, dass der Herr Jesus durch den Geist Gottes in dem Herzen eines Menschen wohnt. Und das ist wahre Erquickung. Das ist das Lebenswasser, das wirklich sättigt, das wirklich den Durst stillt. Und es ist eine Wahrheit, ich glaube, wir können das alle bezeugen. Wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand den Herrn im Herzen hat, dann hat er Leben und volle Genüge. Es muss ihn nicht mehr dürsten. Trotzdem kann es vorkommen, dass Gläubige wieder Durst und Hunger bekommen, wenn sie vom Herrn abweichen und verkehrte Wege gehen. Wenn sie von dieser inneren Lebensverbindung mit ihrem Herrn weggelockt werden, dann kann es passieren, dass sie trotzdem noch Hunger und Durst haben. Aber eigentlich haben sie hier eine Quelle, die alle Bedürfnisse, alle Nöte, alles, was uns mangelt, überreich stillt und erfüllt. Der Herr Jesus gibt uns die Fülle. Und dieser ewige Bund, der hier verkündet wurde durch den Propheten Jesaja, das ist im Grund genau der neue Bund, von dem der Herr Jesus verkündigt, dass er ihn gebracht hat. Und an diesem neuen Bund haben wir auch in gewisser Weise Anteil. Das heißt, es geht einfach um die Gnadenzusagen, um die Verheißungen, um die Gnaden, die David einmal zugesagt wurden, die in dem Messias, in dem Herrn Jesus erfüllt sind und die jeder empfängt, der an den Herrn Jesus glaubt. Und das ist zum Beispiel Vergebung der Sünden, dass die Sünden nicht mehr vorhanden sind bei dem, der an den Herrn Jesus geglaubt hat, sondern das Blut Jesu Christi hat sie völlig weggenommen. Wir dürfen mit einem guten Gewissen als Geheiligte und Gerechte vor Gott stehen, wenn wir dieses Opfer des Herrn Jesus angenommen haben. Ja, diese Gnadenzusagen beinhalten auch Frieden mit Gott, dass wir Zuversicht haben, Gott zu nahen, wie es im Römerbrief im 5. Kapitel heißt. Vielleicht können wir das auch mal lesen, was uns in dem Herrn Jesus da gegeben ist. Ab Vers 1 in Römer 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also diese Gnade ist fest und gewiss für jeden, der den Herrn Jesus als Herrn und Retter angenommen hat. Der Satan will uns manchmal diese Gnade verdunkeln. Manchmal ist sie unserer Seele verdunkelt und der Herr scheint uns fern. Trübe Anklagegedanken kommen auf. Aber wir dürfen wissen, wenn wir ein Eigentum des Herrn Jesus sind, dass wir diese Vergebung der Sünden haben, dass wir in der Gnade stehen. Sie ist uns festgegeben und wir dürfen sie festhalten im Glauben und dürfen dadurch auch überwinden. Und wir dürfen kühn, freudig vor Gott kommen, nicht mit einem schlechten Gewissen, nicht zwiespältigen Herzens, nicht zögerlich und ängstlich, sondern freudig, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Unsere Hoffnung ist nicht auf der Erde. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir, so wie es die Weltmenschen sagen, gesund sind und erfolgreich sind, sondern unsere Hoffnung ist, dass wir in der Himmelsherrlichkeit eine Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zubringen dürfen, dass wir Könige und Priester sein werden, auch in dem Reich, das der Herr Jesus aufrichten wird. Das gehört zu dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. All das schenkt Gott aus Gnade und aus freier Liebe allen, die an den Herrn Jesus glauben. Und von dem Herrn Jesus lesen wir jetzt auch in Vers 4 und 5. Ich denke, das kann man auf den Messias oder muss man auf den Messias beziehen. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Das ist der Messias als der König im tausendjährigen Reich, wird er über Völker gebieten. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen, wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Nun, ich denke, das spricht von der Gemeinde Jesu Christi, diese Gemeinde, die im Alten Testament ein Geheimnis war, das neue Volk Gottes im heutigen und im heutigen Heilszeit und das im Grund eben durch den Herrn Jesus berufen worden ist. Das sind wir. Und dann geht es weiter. Und das gilt uns allen als Verheißung. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Sehen wir diese Liebe Gottes, diese suchende Liebe Gottes, die sich über den Sünder erbarmt. Ja, es ist eine liebevolle Ermahnung. Sucht den Herrn. Den Herrn suchen, das bedeutet, dass wir ein Stück uns demütigen, dass wir auch uns unserer eigenen Schuld und Sünde, unserer Verkehrtheit bewusst sind, dass wir nicht hochmütig, selbstsicher, lässig zu Gott kommen, denn das ist kein Suchen. Und da werden wir auch nichts empfangen, sondern derjenige empfängt, der sich seiner Schuld und seiner Not bewusst ist, der in einer demütigen Haltung, als einer, der Mangel hat, als einer, der Not hat, zu Gott kommt, den will der Herr erhören. Er will sich erbarmen. Der Selbstgerechte und Stolze hat ja keine Barmherzigkeit nötig. Er meint es jedenfalls, er hätte sie nicht nötig. Ja? Und auf diesem Weg kommen wir nicht zum Herrn. Aber auf dem Weg der Demütigung, auf dem Weg wirklich auch der Eingeständnis unserer Schuld und unseres Mangels, da wird er sich erbarmen und wird wirklich Gnade schenken. Der Gottlose, das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der überhaupt nie was von Gott gehört hat, sondern eigentlich ist in der Bibel der Gottlose oder der Frevler, der eigentlich alles weiß von der christlichen Botschaft, der aber nicht die Konsequenzen gezogen hat, der nicht wirklich ernst gemacht hat mit dem Herrn, sondern der ein weltliches, sündiges Leben lebt und gleichzeitig ein frommes Lippenbekenntnis hat. Und so gibt es ja manche. Und auch für solche gibt es Gnade. Der Übeltäter, nun, das ist vielleicht jemand, der ganz offen in Sünden lebt, der böse, verkehrte Dinge tut. Wir können das auch miteinander verbinden. Es ist ganz klar, wir bekommen die Gnade Gottes nicht als unbußfertige, stolze Menschen, sondern nur, wenn wir unseren verkehrten Weg verlassen und unsere bösen Gedanken bereuen und wirklich merken, so geht es nicht, so kann ich nicht leben vor Gott. Das ist eine ganz wichtige Sache und da dürfen wir auch drum beten, dass es doch noch manchen Menschen in dieser Welt bewusst wird, dass sie so nicht weiterkommen, dass sie so nicht leben können, dass sie Gnade brauchen von dem lebendigen Gott und Vergebung von dem Herrn. Also die Voraussetzung für das Empfangen der Gnade ist Umkehr. Umkehr bedeutet, ich merke, ich bin auf einem falschen Weg. Ich muss meinen Weg ändern. Ich muss zu Gott kommen und muss meine Wege an Gott und seinem Wort ausrichten. Anders kann es nicht gut werden. Ich denke, das ist auch so eine ganz elementare Einsicht. Wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns das ganz deutlich, wird uns das ganz klar immer wieder gesagt und verkündet, dass der Herr unsere Herzensumkehr will. Er will nicht irgendeine äußerliche Umkehr, eine äußerliche Veränderung, sondern er will, dass unser Herz anders wird. Deswegen wird hier auch von den Gedanken geredet. Ja? Das ist ja die Wurzel letztlich unserer bösen Wege, unserer Tatsünden sind unsere bösen, verkehrten Gedanken. Ja? Eigenmächtige, eigenwillige, selbstgerechte Gedanken führen zu eigenmächtigen, eigenwilligen, sündigen Taten. Und deswegen fängt Gott bei unseren Gedanken an. Und wenn wir aber dem Herrn nahen, dann ermutigt er uns. Wenn wir zu dem Herrn umkehren, dann wird er sich über uns erbarmen. Und das bedeutet, Gottes Barmherzigkeit ist schon längst da. Sie wartet auf unsere Umkehr. Und das gilt auch für Gläubige. In dem Moment, wo wir uns ein Stück verrannt haben in eigenen Wegen und verkehrte Wege gegangen sind, da können wir das durchaus auch anwenden, dass auch Gläubige haben Buße und Herzensumkehr immer wieder nötig. Ja? Weil in dem Moment, wo wir Sünde in unserem Leben zulassen, in dem Moment, wo wir Eigenwillen, Eigensucht in unserem Leben zulassen, da werden wir ein Stück von der praktischen Gemeinschaft mit unserem Herrn getrennt und wir kommen unter Umständen in Züchtigungen, wo wir auch wieder Not und Hunger und Durst und Mangel und Probleme erfahren werden. Und auch dafür lässt sich das anwenden. Wenn wir also auf einem verkehrten Weg waren, auch als Kinder Gottes, dann dürfen wir umkehren und auch da wird sich Gott über uns erbarmen. Und bei ihm ist viel Vergebung. Ich finde es so schön. Ja? Also bei ihm ist nicht nur knapp Vergebung, dass man denkt, naja, vielleicht vergibt er mir meine Schuld, aber vielleicht vergibt er auch manches nicht so ganz, sondern eigentlich wird hier ganz deutlich, es ist überströmende Vergebung. Gott wartet nur drauf, er freut sich über jedem, dem er die Schuld vergeben kann, den er wieder ganz neu in seine Gemeinschaft aufnehmen kann, den er wieder segnen kann. Auch dort, wo er sich vielleicht durch falsche Wege von dem Segen Gottes abgeschnitten hat. Und das finde ich so schön. Und wenn wir dann lesen in Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, ich denke, das ist ganz klar, auch wenn wir als Menschen das Wort Gottes betrachten, dann müssen wir es mit einer Ehrfurcht tun. Dann müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dieses heilige Wort Gottes steht höher als wir. Wir haben gar kein Recht und keine Möglichkeit, es mit unserem begrenzten Verstand zu beurteilen und zu sagen, ja, hier redet die Bibel was Falsches und das kann ja nicht sein und dem brauche ich nicht gehorchen. Sondern letztlich müssen wir eine Grundhaltung der Demut haben. Denn Gott ist unendlich viel größer als wir. Das gilt auch für uns Kinder Gottes. Wenn wir den Geist Gottes haben, so haben wir ihn doch noch nicht in der ganzen Fülle, dass wir alles wüssten und Gott ganz erkennen würden und seinen Ratschluss schon völlig durchblicken wollen könnten. Das muss uns ganz klar sein. Auch für uns hat es seine Anwendung, dass wir Gottes Gedanken in manchem nur andeutungsweise ergründen können. Aber eines dürfen wir wissen als Kinder Gottes. Die Gedanken Gottes über den sündigen, gottfernen Menschen sind, Gott will seine ewige Errettung. Gott will, dass der Gottlose sich bekehre und lebe. Und Vergebung erlangen. Und für das Kind Gottes. Für das Kind Gottes sind die Gedanken Gottes, dass Gott uns durch mancherlei Erziehungswege dahin bringen will, dass wir ein Leben zu seiner Ehre führen und dass wir hineingestaltet werden in das Ebenbild Jesu Christi, seines Sohnes. Vielleicht können wir da auch noch mal Römer 8 dazu lesen. Das sind die Wege Gottes, die uns oft verborgen sind und die wir manchmal nicht so ganz verstehen, von denen wir einfach im Glauben wissen dürfen, sie sind gute Wege. Sie sind Wege, die uns zum Besten dienen. Wir kennen das alles, Römer 8, Vers 28, folgende, aber ich will es doch noch mal einige Verse da lesen. Das sind die Gedanken Gottes über uns, Kinder Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die er nach dem Vorsatz berufen hat. Die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also hier sehen wir etwas von den Gedanken Gottes für uns, die Kinder Gottes. Und wir sehen, Gott meint es fundamental und grundlegend gut mit uns. Er ist ein gütiger Gott, ein liebender Gott, der das Allerbeste für seine Kinder will. Nur ist das Allerbeste für uns nicht unbedingt das, was wir selber als das Beste ansehen. Das ist unser Problem, das ist das Spannungsfeld. Ja? Dass Gott manchmal ein ganz bestimmtes Erziehungsziel mit uns hat. Er möchte uns manchmal in einen bestimmten Punkt in unserem Leben bringen. Und dazu muss er uns zum Beispiel Leiden, Enttäuschung, Frustration und alle möglichen vergeblichen Wege schenken. Das hat oftmals auch zu tun damit, dass wir selber im Eigenwillen leben, dass wir vielleicht sündige Wege eingeschlagen haben. Aber manchmal hat es vielleicht auch einfach damit zu tun, dass unser innerstes Herz mit Gott nicht recht in Ordnung ist. Bei Hiob zum Beispiel, der ein tadelloses Leben gelebt hat, war sein inneres Problem, dass er voller Selbstgerechtigkeit gegenüber Gott war. Ja? Und dieses Problem hat Gott angegangen. Und was hat Gott dafür nicht alles herbeigeführt, bewegt und in Gang gebracht? Ja, Dinge, die dem Hiob überhaupt nicht gefallen haben, die ihn zerschlagen haben, die ihm Not gemacht haben. Aber am Ende konnte er sagen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Und er hat auch gesagt, ich bereue und tue Buße in Sack und Asche. Das war eine kostbare Frucht. Und Gott hat sich viel Mühe mit Hiob gemacht, dass er ihn an diesen Punkt gebracht hat. Und deswegen, wenn wir schwierige Wege gehen müssen, wenn wir Enttäuschungen und Rückschläge einfach auch in Kauf nehmen müssen und da vielleicht auch am Zweifeln sind, am Hadern sind mit Gott, und das kann ja durchaus vorkommen, auch bei Kindern Gottes, dann müssen wir wissen, Gott hat andere Gedanken mit uns, als wir sie haben. Aber es sind immer gute Gedanken. Es sind immer Gedanken der Liebe. Gott hat ein Erziehungsziel. Gott hat einen Zweck für dein Leben, den du selber vielleicht gar nicht kennst. Und du bist vielleicht das größte Hindernis, dass Gott diesen Zweck erreicht. Und genau deshalb gibt es diese Erziehungsschule Gottes, gibt es die Wege Gottes, die nicht unsere Wege sind und die uns vielleicht nicht gefallen. Und da ist es so wichtig, dass wir lernen, uns wirklich in die Hand Gottes zu ergeben. Einfach völlig hinzugeben in diese Hand dieses herrlichen himmlischen Töpfers, in dem Bewusstsein, Gott wird dieses Gefäß nicht kaputt machen und wegschmeißen, sondern er wird etwas Herrliches draus machen. Aber damit er das kann, muss es zunächst einmal aus seiner bisherigen Form gebracht, geknetet, geschlagen werden. Ton wird manchmal richtig geschlagen, bevor er wieder richtig geformt werden kann, habe ich mir sagen lassen. Ja, und das gefällt uns natürlich nicht. In so einem Prozess haben wir große Mühe. Aber lass uns doch das festhalten. Die Gedanken Gottes sind nicht unsere Gedanken. Aber die Gedanken Gottes, das lesen wir im Propheten Jeremia, sind Friede und Heil und nicht etwa Verderben, Zerstörung, Elend. Das ist nie der Gedanke Gottes. Das ist die Auswirkung der Sünde und des Satans in unserem Leben. Aber Leiden, Schwierigkeiten, Nöte, Läuterungen, das ist die Handschrift Gottes im Leben seiner Kinder. Und wohl uns, wenn wir die annehmen und wenn wir uns drunter beugen und hineingeben in diesen Erziehungsprozess und Läuterungsprozess, dann wird der Herr dafür sorgen, dass da ein gutes Ziel herauskommt. Dazu benutzt er sein Wort. Wir lesen Vers 10. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wie erzieht der Vater seine Kinder? Wie formt der Töpfer seinen Ton? Nun, wie gesagt, ein Punkt sind Lebensumstände. Ein Punkt sind vielleicht auch schwierige Menschen in unserem Leben. Rückschläge, Probleme aller Art. Gott gebraucht die Lebensumstände. Aber Gott gebraucht ganz elementar und wesentlich sein Wort. Und das ist auch so wichtig, dass wir das wissen. Das Herrn Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es schneidet. Wisst ihr, und das ist oft unser Problem, dass wir es nicht zulassen, dass das Wort Gottes wirklich schneidet und unser Geist und Seele scheidet und sein kraftvolles Werk in uns tut. Dem können wir nämlich widerstehen. Wir können das Wort Gottes eiskalt an uns ablaufen lassen, so wie der Regen abläuft an einer Plane und drunter bleibt die Erde dürr und unfruchtbar und es wächst kein Halm und kein Grün. Das geht. Da kann tonnenweise Regen drüber gehen. Ja. Solange diese Hülle da ist, wird die Erde nicht befruchtet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dem Wort Gottes öffnen und unterwerfen und es zulassen, dass es bei uns schneiden kann. Es zulassen, dass es uns überführt, unsere Fehlhaltungen aufdeckt, unseren Unglauben, unsere Rebellion, unser Murren. Es sind so viele Dinge, die Gottes Geist betrüben können und die Gott überwinden will. Und er tut es durch sein Wort, wenn wir das zulassen. Wenn wir bereitwillig sein Wort aufnehmen. So wie es Jakobus sagt, dass wir das Wort Gottes bereitwillig aufnehmen, nicht widerwillig. Und dann entfaltet es eine wunderbare Kraft, weil Gott hat seinem Wort Kraft gegeben. Und Gott sendet sein Wort aus mit einem gewissen Ziel und einer klaren Absicht. Und deswegen dürfen wir auch beten und vertrauen, wenn wir über das Wort nachsinnen, wenn wir das Wort aufnehmen und uns darunter beugen, was es uns zu sagen hat, dann wird Gott durch sein Wort in unserem Leben Veränderung bewirken. Er wird uns reinigen. So wie der Gärtner in dem Gleichnis in Johannes 15 den Weinstock reinigt von Wildwuchs, von unnötigen grünen Blättern, die die Frucht hindern. Ja, und es tut weh, aber das ist nötig. Und dieses Wort Gottes kann den dürren Boden unseres geistlichen Lebens befruchten, feucht machen, sodass der Same wirklich aufgeht. Gott hat manchen Samen in unser Herz schon hineingesät, der vielleicht noch nicht aufgegangen ist, weil unser Herz noch nicht dafür bereit war. Und deswegen wollen wir doch wirklich auch dieses Wort Gottes annehmen und aufnehmen, uns drunter beugen, auch drum beten, dass wir eine demütige, eine empfangsbereite Herzenshaltung haben gegenüber dem Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, wenn wir es persönlich lesen. Und dann wird auch diese Verheißung an uns erfüllt werden. Das Wort des Herrn wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was dem Herrn gefällt und durchführen, wozu der Herr es gesandt hat. Das darf unser Gebet sein, Herr. Komm mit mir zu deinem Ziel. Gebrauche dein Wort, um mich umzugestalten. Und die Folge ist Freude und Frieden und Fruchtbarkeit im Leben eines Gläubigen. Vers 12 und 13 heißt es, denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Was wächst in deinem geistlichen Garten? Was wächst? Nun, ich glaube, bei uns allen wachsen einige Dornen und Disteln. Ja, das müssen wir mal ganz offen und ehrlich zugeben. Aber wie ist denn das Verhältnis zwischen Dornen und Disteln und Frucht und guten Pflanzen, die wirklich auch für den Herrn zur Ehre Frucht bringen? Und da möchte der Herr, dass wir immer mehr Frucht bringen, dass die Dornen und die Hecken immer mehr ausgerottet werden. Das ist mühsame Arbeit. Das geht nicht so ganz einfach. Das wissen die Gärtnersbesitzer. Ja? Aber es bringt auch einen Segen. Und ich möchte vielleicht noch ein paar Verse von Jesaja 54 lesen. Dort finden wir letztlich auch den Segen einer bereinigten, einer wiederhergestellten, einer klaren Gemeinschaft zwischen dem Herrn und einem Gläubigen. Das ist natürlich auch wieder Israel, das hier im Bild ist, das angenommene und wiederhergestellte Israel im tausendjährigen Reich. Aber ich glaube, dass wir das sehr wohl auch auf unser Leben anwenden können. Ich lese einfach mal so einige Verse aus Jesaja 54. Das ist die Frucht, wenn wir Jesaja 55 ein Stück auch befolgt haben. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Ja, und dann heißt es Vers 4, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Ja, also hier wird geschildert eigentlich die Not von jemand, der geistlich unfruchtbar ist, der letztlich auch nicht wirklich für den Herrn die Frucht bringt, die der Herr gerne möchte. Und in dem Moment, wo wir den Herrn gesucht haben und Buße getan haben, wo wir dem Herrn uns auch zur Verfügung gestellt haben für sein umgestaltendes Werk, dann können wir auch erleben, wie Gott nach dem Maß seiner Gnade und nach seinem Ratschluss auch unser Leben mehr und mehr fruchtbar macht. Dass geistliche Frucht, geistliches Wachstum daraus entsteht, dass wir ein Zeugnis sein können in unserer Lebensumgebung in einer anderen Weise, als wir es vielleicht vorher waren. Dass wir die Zeiten der Dürre, die Zeiten, wo die Heuschrecke und der Fresser gefressen haben, das steht im Joel-Propheten, ja, dass Gott sie wiedererstatten will. Ja, das ist, denke ich, schon der Fall, wenn jemand wirklich mit dem Herrn in einem bereinigten und vertieften Beziehung lebt, dann wirkt der Herr solche Wiederherstellung und Erneuerung auch wenn es vielleicht lange Zeit anders war. Und dann heißt es Vers 5, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, auch hier ist zunächst mal eben Israel im Blick. Israel, das schwer gezüchtigt war, das fern war vom Herrn durch seine eigene Schuld und Rebellion und Bosheit und das dann wieder angenommen wird als das Volk Gottes am Ende der Zeit, nach der großen Drangsalszeit, wenn der Herr Israel wieder annimmt. Aber wir können das übertragen und können auch ein Stück wissen, wenn wir dem Herrn angehören, dann sind wir auch ein Stück Brautgemeinde dieses herrlichen Schöpfers, des Herrn der Heerscharen. Das ist ja ein Titel des Herrn Jesus. Er ist der, der befehligt über die himmlischen Engelscharen. Er ist der Herr über alles und er ist unser Erlöser, so wie er auch dann der Erlöser Israels ist. Und diesen Herrn, er liebt uns, er ist mit uns in einem Bundesverhältnis, er trägt uns durch und er ist auch derjenige, der dafür sorgt, dass wir eben Frucht bringen für ihn in dieser Zeit hier auf der Erde. Und dort, wo eben vielleicht auch ein Stück falsche Wege uns in Not und Beugung und Schwierigkeiten gebracht haben, da verheißt der Herr, dass dort, wo wir mit ihm gehen und letztlich auch seine Hand stillhalten, dass er auch uns Wiederherstellung und Gnade, Barmherzigkeit gibt und Erneuerung. Und das dürfen wir auch in unserem geistlichen Leben wirklich so sehen, dass Gott das schenken möchte und dass er das schenken wird. Und diese ewige Gnade, die Israel dann erfahren wird, die ist uns zugesichert. Die ist unser Vorrecht und unser Eigen durch den Herrn Jesus. Das ist etwas so Herrliches, ja, dass wir Gnade haben, die in Ewigkeit gilt, die nicht nur für eine gewisse Zeit gilt, sondern die bis in die Ewigkeit hinein gilt. Und es gibt uns eine wunderbare Sicherheit und Gewissheit, dass der Herr Jesus mit uns zum Ziel kommt, dass er uns wirklich auch ganz festhält. Vielleicht können wir da auch nochmal in Römer 8 gehen. Wir kennen ja diese Verheißungen, aber ich denke, sie sind hier ganz angebracht, da nochmal dran zu erinnern, was da sich anschließt an das, was wir bisher gelesen haben. Ja, in dem Herrn Jesus hat uns Gott alles geschenkt. Vers 32 in Römer 8 und dann geht es ja weiter. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Verheißung Gottes. Das ist das, was diese ewige Gnade uns zusichert. Dass der Herr Jesus selbst, der vollkommen Gerechte, der Sohn Gottes, der für uns sein Leben gelassen hat, dass er sich für uns verwendet und dass wir deshalb durch alle Nöte und Anfechtungen hindurch eben an das Ziel der ewigen Herrlichkeit kommen. Und dabei wird es immer wieder sein und nötig sein, dass der Herr sich über uns erbarmt. Erbarmen, das spricht ja von Schwachheit und Bedürftigkeit. Erbarmen brauchen die, die eigentlich in sich selber Versager sind, Schwache, Leute, die eben keine Kraft haben, Leute, die es nötig haben, einen mächtigen Helfer und Retter zu haben. Und das sind wir doch alle. Manchmal meinen wir seien in uns selber stark und dann sind wir am schwächsten und geistlich am weitesten vom Herrn weg. Ja, wenn wir wirklich wissen um unsere eigene Bedürftigkeit und Schwachheit, dann werden wir auch das Erbarmen unseres Gottes und unseres Herrn Jesus erleben und erfahren. Vers 10, vielleicht noch ein paar Verse und dann wollen wir auch da diese Betrachtung vielleicht abschließen erstmal soweit. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die gegen dich vor Gericht sich erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Ja, auch das geht wieder auf Israel, ganz klar, auf diese wiederhergestellte Volk Gottes. Und auch das dürfen wir, denke ich, anwenden auf uns. Besonders auch dieser Vers 10, den dürfen wir uns alle sagen, wenn wir dem Herrn Jesus angehören. Die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Nun, das kommt vielleicht immer mehr auch auf uns zu. Naturkatastrophen, Gerichte Gottes über diese sündige, gottlose Welt. Aber wir dürfen uns auf die Gnade Gottes verlassen. Meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also hier dürfen wir ganz gewiss sein, weil Gott sich in seiner Treue, in seiner Allmacht und Güte dafür verpflichtet hat, dass diese Gnade nicht wankt. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, es wäre so, der Herr weicht nicht von uns und dieser Friedensbund, den der Herr Jesus mit seinem Blut begründet hat, der wird nie hinfallen, wird nie zerbrechen. Da dürfen wir ganz sicher sein. Und wenn wir in dem Herrn Jesus gegründet sind, dann sind wir wirklich, dann sind die Grundfesten mit Saphiren gebaut. Das ist ja ein sehr harter Stein und das bedeutet, da kann nichts wackeln und nichts wanken und nichts kaputt gehen dran. So dürfen wir in dem Herrn Jesus fest gegründet sein, in seiner Gnade, in dem, was er für uns getan hat und in dem, was er ist. Er ist nämlich der Treue, der Herrliche, der Allmächtige. Er ist der, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Und das wird er auch in unserem Leben verwirklichen. Ja, auch für die Kinder der Gläubigen, das ist auch eine Verheißung, die uns trösten kann, auch wenn wir sie nicht eins zu eins für uns vielleicht nehmen können. Wenn wir dem Herrn in Gottesfurcht nachfolgen, dann wird es auch auf unsere Kinder eine Auswirkung haben. Der Herr will unsere Kinder lehren. Vielleicht auch ein kleiner Trost, ja. Manchmal versagen wir oder haben das Gefühl, von uns selber nehmen unsere Kinder vieles nicht so an, was wir sie gerne lehren würden. Aber manchmal erleben wir, dass trotzdem der Herr sie lehrt und sie dann dennoch letztlich auch zum Herrn finden. Auch wenn sie vielleicht eine Zeit lang rebellisch sind und sich dem Glauben und der Nachfolge verschließen. Der Friede deiner Kinder wird groß sein. Wir sind durch die Gerechtigkeit des Herrn Jesus fest gegründet. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen uns nicht zu sorgen vor irgendwelchen Schrecknissen. Das ist ja etwas, was der Teufel sehr gerne macht, dass er die Kinder Gottes beunruhigt mit allen möglichen unbestimmten Ängsten und Sorgen vor der Zukunft, was alles passieren könnte. Und dann dürfen wir wissen, der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Und wenn uns Leute verklagen und gegen uns Intrigen und Angriffe schmieden, dann gilt auch diese Verheißung, dass es nicht gelingen wird, dass der Herr unsere Gerechtigkeit und unser Schirm und Schild ist. Und daran werden alle solche boshaften Anschläge des Feindes zerschellen. Und wenn wir diese Gewissheit haben, dann können wir froh und zuversichtlich durch unser Leben gehen. Und dann können wir auch mitten in den Schwierigkeiten trotzdem noch den Herrn Jesus preisen und sagen, ich weiß, dass der Herr meine Sache zum Guten hinausführen wird. Er ist treu. Er kommt zum Ziel. Amen.